Als Mose von Gott berufen wurde, sein Volk, das Volk Israel, aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien, da hatte er gleich eine ganze Handvoll Ausreden parat. Gott sagte, ich sende dich dorthin, du sollst das tun. Und Mose sagte, aber. Wenn wir in ein neues Jahr starten, 2020, du hast vielleicht dir Ziele gesetzt, vielleicht hast du Herausforderungen im Jahr, die auf dich warten, vielleicht hast du Träume, die du gerne mal angehen würdest, Sehnsüchte, die du gerne erfüllt hättest, hast du mit Sicherheit auch immer zu diesen Dingen ein Aber parat. Ein Grund, eine Ausrede, warum das nicht geht. Warum du nicht die richtige Person bist, warum du das nicht kannst, warum diese Sache sowieso nicht möglich ist und warum du sowieso eigentlich von vornherein aufgeben könntest und das sein lassen kannst. In unserer aktuellen Predigtreihe stellen wir deinem Aber das ermutigende Aber von Gott entgegen. Denn wenn das, was du willst, etwas ist, was auch Gott will, dann ist das auf jeden Fall möglich. Vorletzten Sonntag habe ich über folgendes Aber gesprochen. Wer bin ich schon? Ich meine, wenn du dir Ziele setzt oder Aufgaben hast oder Träume hast, wohin schaust du das als erstes? Auf dich selber. Und du denkst so, ich? Wie soll ich das können? Warum sollte ich der Richtige dafür sein? Warum sollte mir das möglich sein? Wir haben davon gesprochen, dass Gott einen Perspektivwechsel anbietet, nämlich zu sagen, hey, du, lieber Martin Braun, du kannst zu dir sagen, es ist nicht entscheidend, wer du gerade bist, wer du heute bist, sondern viel entscheidender ist, wer willst du morgen sein? Wo willst du morgen hin? Und wo du morgen bist und wer du morgen bist, das ist entscheidend davon abhängig, wer mit dir sein kann. Und Gott sagt, ich werde mit dir sein. Da sind wir vor 2 Wochen stehen geblieben. Heute werden wir in ein nächstes Aber von Mose schauen. Wir sind immer noch im 2. Buch Mose, Kapitel 3. Und in diesem Kapitel werden wir auch die ganzen nächsten Wochen bleiben. Wir werden eine Ausrede nacheinander von Mose anschauen und gucken, was das mit unserem Leben zu tun haben kann. Also, du darfst gerne deine Bibel mit aufschlagen, 2. Mose 3. Und heute sind die Verse 13 und 14 dran, oder 13 bis 15. Fangen wir mal mit Vers 13 an. Was war die nächste Ausrede von Mose? Mose sagte, aber Mose wandte ein, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt. Und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen antworten? Was soll ich ihnen antworten? Ich habe euch hier eine Dose mitgebracht. Und in diese Dose habe ich etwas reingetan, was da normalerweise nicht drin ist. Ich habe da etwas reingetan, von dem ich glauben würde, es kann dir Freude bereiten. Von dem ich glaube, mir würde es große Freude bereiten. Ich hätte da meinen Spaß dran. Ich weiß nicht, ob du daran Spaß hättest. Wenn ich dir jetzt sagen würde, da drinne liegt der Schlüssel zu einem niegelnagelneuen Auto. Wer würde diese Dose haben wollen? Handzeichen. Die anderen haben alle ein Auto, brauchen keins. Okay, gut, ich habe da jetzt keinen Schlüssel reingetan. Aber ich habe ja schon so manches Mal auch hier Geld verschenkt. Wenn ich dir jetzt sage, auch dieses Mal sind da 20 Euro drin und wenn du hier nach vorne kommst und dir das abholst, gehören sie dir. Wer will die 20 Euro haben? Handzeichen? Die mich kennen, die trauen mir sowas zu, die anderen sind eher skeptisch. Okay, ist weder ein Autoschlüssel oder ein Auto, noch sind da 20 Euro drin. Aber ich habe da tatsächlich etwas reingetan, wo ich große Freude dran hätte und ich glaube auch du große Freude dran haben kannst. Die einzige Bedingung, dass du das bekommst, ist folgende. Du müsstest hier nach vorne kommen, es öffnen und sofort in Gebrauch nehmen. So. Wer von euch würde mir vertrauen und hier nach vorne kommen und das nehmen? Handzeichen. Ach, guck mal, Heinz. Da hinten, ganz hinten, obwohl du so weit weg bist, mein Freund. Okay, pass auf. Ich übertreibe ja manchmal. Ne? Ich bin ja manchmal, schlag ja hier vorne auch manchmal ein bisschen über die Stränge. Also habe ich ein paar Leute mit eingeweiht in die Kiste und habe sie gefragt, was denkt ihr denn darüber? Wie würdet ihr beurteilen, was ich dort reingetan habe? Und die sollen euch jetzt auch mal ein Votum geben. Eine Person davon ist die Aline, die nämlich, habe ich gedacht, so pass auf, wem vertraut man mehr als die, die unsere Musikarbeit leitet und hier Sonntag für Sonntag in die Anbetung führt. So, ja, die Person, der könnte man vertrauen. Was sagst du dazu, was ich da vorne habe?
Ich glaube, das ist nicht für jedermann was.
Okay. Also die, die sich gerade gemeldet haben, sie könnte recht damit haben, dass nicht für jeden was ist. Ich glaube, für sie ist es nämlich nichts. Gut, wo ist Annette? Annette, du bist auch, ich kann ja kein Wässerchen trüben hier, dir werden sie glauben. Sag doch mal, was würdest du dazu sagen?
Ich glaube, die Menschen sagen dir, in dieser Dose ist etwas, was dir nicht gut tut, Timo.
Okay, unser Finanzmensch. Der hat alle Finanzen. Wer mit Geld gut umgehen kann, dem vertraut man, ne? Was würdest du denn dazu sagen?
Es gibt immer mehr Menschen, die damit nichts mehr zu tun haben wollen.
Ja, und trotzdem stehe ich hier vorne. Trotzdem stehe ich hier und sage dir, will noch jemand? Wer von euch vertraut mir und sagt, komm, ich würde das ausprobieren, würde hier nach vorne kommen? Schön, Heinz, weil du der Erste warst, der hier mal die Hand hoch. Komm doch mal bitte nach vorne. Ja, stopp. Sag mir kurz erst, zu wie viel Prozent bist du dir nach all dem, was du gehört hast, sicher, dass du das willst?
Schwere Frage.
Ja. Wie bitte? Von dem Steak? Das ist da nicht drin, das hätte ich schon selber gegessen. 70 Prozent nur noch? Was könnte ich dafür tun, dass es 100% sind? Wie bitte? 20 Euro reinlegen, ja, es ist da nicht drin. Gut, dann komm nach vorne. Öffne die Dose. Und zeig uns, was drin ist und vor allen Dingen... Nutze es auch. Ich hoffe, es gefällt dir. Ein Stück Donauwelle.
Danke, mein Freund.
Sonntags morgens um 10.52 Uhr. Was kann es Besseres geben? Einen Kaffee in der Hand, Donauwelle auf dem Schoß und Gottesdienst. Du hattest ja vielleicht recht. Als Gott zu Mose sagte, mach dir mal keinen Kopf, ich sende dich, ich werde ja bei dir sein, reagiert Mose mit folgender Aussage. Er sagt, schön und gut, dass du mit mir bist, aber wer bist du denn, Gott? Was soll ich den anderen sagen? Wer bist du? Eine schöne Zusage zu Beginn des neuen Jahres, dass Gott mit uns ist. Aber da ist dieses Wörtchen aber wer bist du, Gott? Was ich hier gerade an dem Beispiel dieser Dose hier gezeigt habe, das trifft auch auf Gott zu. Leider gibt es immer mehr Menschen, die sagen so, das ist nichts für dich. Leider wollen immer mehr, weniger Menschen damit zu tun haben, ist Gott nichts für sie? Andere sagen, es ist nicht gut für dich und immer mehr Menschen nehmen Abstand davon. Aber noch etwas stimmt und trifft und passt genauso auf Gott zu, denn dadurch verpassen sie leider etwas Großartiges, was für sie bereitsteht. Mein erster Punkt heute lautet, wo es an Nähe fehlt, wird Misstrauen herrschen. Nur weil Heinz gerade eben den Mut hatte, immer wieder die Hand hochzunehmen und zu sagen, ich wage es, da nach vorne zu gehen, in Empfang zu nehmen, egal was da drin ist und egal was die anderen Leute dann von mir denken, wenn ich das hier vorne genieße oder in Empfang nehme. Nur weil er das hatte, hat er jetzt ein wunderbares Stück Donauwelle in der Hand und er genießt es gerade. Das ist sehr schön. Als Gott Mose beruft und ihm diese Aufgabe gibt, die Israeliten aus der Hand des mächtigsten Herrschers auf dem Planeten von damals zu befreien, zugegeben eine herausfordernde Aufgabe, da stellt er einfach diese Frage, schön und gut, aber was soll ich bitte sagen, wer du bist? Wer bist du denn? Du sagst, geh, mach das. Wer bist du? Woher weiß ich, dass es gut ist, in deinem Namen zu handeln? Woher weiß ich, dass sie mir glauben werden? Woher weiß ich, dass es Sinn macht, mit dir unterwegs zu sein? Woher soll ich wissen, dass es gut geht? Mose fehlte es an einer Nähe zu Gott. Er wusste nicht genau, ob das gut ist, dieser Gott, mit diesem Gott unterwegs zu sein, ob er ihm trauen kann. Es herrschte Misstrauen. Wenn morgen jemand bei dir an der Tür klingelt, dann wirst du dieser Person auch nicht einfach so deinen, und du kennst diese Person nicht, dann wirst du dieser Person auch nicht einfach geben, so, ich kenne dich zwar nicht, aber hier hast du mein Auto, stell es mir nachher wieder hin. Oder du würdest zu dieser Person sagen, ich weiß nicht, wer du bist, komm doch in meine Wohnung, mein Zuhause, dein Zuhause, ich gehe mal duschen. Würdest du nicht machen. Und selbst wenn diese Person sagt, ich habe ein großartiges Angebot zu dir, für dich zu machen, kommt ja manchmal vor, dass jemand bei uns klingelt und sagt, ich habe ein großartiges Angebot für sie. So großartig das auch klingen mag, wir bleiben da misstrauisch. Wem schenken wir aber unser Vertrauen? Das sind Menschen, die wir wirklich kennen, oder? Menschen, von denen wir wissen, hey, die meinen das gut mit mir, die mögen mich, ich mag sie. Menschen, denen man nah ist, denen schenkt man Vertrauen. Und je näher uns ein Mensch ist, umso mehr vertraue ich ihm auch und teile mein Leben mit dieser Person. Misstrauen hingegen herrscht dann, wenn man sich nicht kennt. Oder wenn man sich immer mehr voneinander entfernt hat oder wieder entfernt hat. Dann, wenn man plötzlich nicht mehr miteinander redet. Dann, wenn man sich plötzlich aus dem Weg geht. Dann, wenn man nicht mehr weiß, was der andere macht und was der andere denkt. Dann entsteht Misstrauen und herrscht Misstrauen. Warum das Ganze? Ich will dir heute Folgendes sagen. Ich glaube, dass Misstrauen etwas Gesundes ist, nämlich dann, wenn ein Fremder bei dir vor der Tür steht. Du solltest auch nicht den Nächstbesten oder die Nächstbeste heiraten, die dir so über den Weg läuft. Du kannst sogar Gott gegenüber misstrauisch sein. Ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn jemand sagt, ich kann nicht einfach an Gott glauben. Ich kann nicht einfach Gott mein Vertrauen schenken. Für mich ist das vollkommen in Ordnung, denn du siehst ihn nicht. Und du hast ihn vielleicht auch noch nie irgendwie Teil deines Lebens sein lassen. Du hast ihn vielleicht noch nie in dein Leben hineingeholt. Vielleicht hast du noch nie mit ihm geredet oder schon lange nicht mehr mit ihm geredet und du hast das Gefühl, er redet auch nicht mit dir. Ich kann verstehen, wenn du Gott gegenüber auch misstrauisch bist. Doch wenn man Gott nicht an sich ranlässt, wenn man keine Nähe zulässt, wenn man nicht den Schritt wagt auf Gott zu, dann kann er uns auch nicht zeigen, wer er ist. Er kann uns nicht zeigen, was er will, was er für dich empfindet, was ihm möglich ist. All das funktioniert nicht, wenn keine Nähe da ist. Jemand kann dir sagen, Gott hat eine Bestimmung für dich. Gott hält etwas Großartiges für dich bereit. Gott hat einen Plan für dein Leben. Es ist gut für dich. Doch du wirst dann nur sagen, das ist ja schön und gut, dass du mir das sagst, aber wer ist dieser Gott? Will er das auch für mich? Lohnt sich das wirklich? Kann er das auch wirklich? Mose fing an zu hinterfragen. Mose hatte Zweifel daran, dass er der Befreier Israels sein könnte. Und fast wäre es auch nicht geworden. Warum? Weil er gedacht hat, so, was soll ich den Israeliten sagen? Wer bist du? Es fehlte ihm an der Nähe zu Gott. Er war Gott nicht nah genug. Mein zweiter Punkt lautet deshalb, wer Gott sucht, wird Nähe finden. Wer Gott sucht, wird seine Nähe finden. Gott gibt Mose eine Antwort, als er danach fragt, was soll ich den Israeliten sagen, wer du bist? Er gibt ihm eine Antwort, aber bevor wir in diese Antwort hineinschauen, fand ich es spannend, was Gott ihm sagt, bevor er den Auftrag bekommt. Bevor Mose mit Ausreden rüberkommt. Das möchte ich euch auch noch einmal vorlesen. Bevor Mose anfängt, Ausreden zu bringen, und kurz bevor, direkt bevor Gott ihm den Auftrag gibt, sagt Gott Folgendes zu Mose. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. Und dann kommt der Auftrag, nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht so, wie spannend ist das? Das ist das, was Gott sagt, bevor er ihn lossendet, bevor er ihm den Auftrag gibt. Ich finde, Gott stellt sich hier ziemlich deutlich dar. Er stellt sich hier ziemlich deutlich vor, wer er ist. Er sagt nämlich, ich bin der Gott deiner Eltern. Und ich bin der Gott, der auch heute noch nah dran ist, an dir und deinem Volk. Denn er sagt, ich habe gehört, ich habe gesehen, ich weiß, wie es ihnen geht. Ich bin gekommen, um zu retten und zu führen in ein neues Land. Dieser Gott bin ich. Er stellt sich hier ziemlich deutlich vor, ich bin der Gott deiner Eltern und ich habe gehört, wie es dir geht. Ich sehe dich, ich weiß, wie du drauf bist. Ich bin zu dir gekommen, um dich zu retten und dich zu führen in ein neues Land. In welchem Vers in der Bibel, an die Bibelkenner, stellt sich Gott so gebündelt vor mit seinem Wesen und dem Handeln, was er vorhat mit seinem Ziel? Gott stellt sich Mose also schon ziemlich gut vor. Mose hat das also schon gehört und irgendwie hat er auch doch nicht gehört. Und da habe ich mich gefragt, hey Lieben, wie oft hören wir und hören doch nicht? Wie oft sitzen wir im Gottesdienst und hören doch nicht? Wie oft lesen wir in Gottes Wort, in der Bibel und lesen doch nicht? Wie oft sehen wir etwas und sehen doch nicht? Ich glaube, dass Mose hingehört hat. Aber vielleicht hat er es anders gehört. Vielleicht hat er gehört, oh ja, er hört die anderen, er sieht die anderen, er kommt zu den anderen, er will retten die anderen, er will führen die anderen und jetzt sendet er mich. So toll, was wir hier im Gottesdienst hören, so toll, was wir über Gott in der Bibel an Zusagen lesen für die anderen. So toll, was wir hier mit Liedern ausdrücken, was wir singen über diesen Gott, was er tun will, woran wir glauben. Das gilt für die anderen. So toll, wer Gott ist für die anderen. Warum? Warum reagieren wir so? Ist Gott vielleicht zu weit weg? Sind wir vielleicht nicht nah genug dran? Und das Schöne finde ich, dass Gott dann auf Mose wieder zugeht. Gott geht Mose entgegen. Gott stellt sich Mose noch einmal vor und er wird sich dir auch immer wieder vorstellen. Er wird sich auch dir immer wieder in Erinnerung rufen. Warum? Weil Gott der Gott ist, der dir nah sein will. Gott verpasst Mose keinen Nackenschlag von wegen so, hey, ich habe es dir jetzt schon gesagt, du weißt eigentlich, wer ich bin, hast du nicht zugehört, was ist denn los mit dir? Entweder willst du jetzt oder willst nicht. Sondern Gott stellt sich noch mal vor. Aufgepasst. Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ich bin, sagt Gott. Ich bin. Du bildest dir das nicht ein. Ich bin. Ich existiere, ich lebe, ich bin real, ich bin da. Und ich bin, der ich immer bin. Mein Wesen bleibt gleich. Mein Ziel bleibt gleich, meine Möglichkeiten bleiben gleich, meine Zuneigung zu dir bleibt immer gleich. Darauf kannst du dich verlassen. Luther übersetzt diesen Vers ein wenig anders, aber mit Berechtigung. Er schreibt, Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Noch eine andere Übersetzung lautet, da sagte Gott zu Mose, ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Mit dieser Art und Weise, wie Gott Mose sich hier nochmal vorstellt, macht Gott eines deutlich. Ich bin nicht in so eine Box zu packen. Ich bin Gott. Ich bin der, als der ich mich in deinem Leben zeigen werde. Ich bin da nicht reinzupacken. Ich habe keinen Namen. Ich bin kein Kevin. Ich bin keine Chantal. Ich bin kein Werner. Ich bin keine Hannelore. Ich bin Gott. Und als wer ich für dich sein werde, werde ich dir zeigen in deinem Leben. Er ist der, der da war, er ist der da ist und er ist der da kommt. Wer er ist, das will er zeigen. Wer ihn sucht, von dem will er sich finden lassen, sagt die Bibel. Und er fügte noch etwas hinzu. Er sagte, sag ihnen, der Jahwe, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Vielleicht hast du diesen Namen schon mal gehört. Jahwe. Gott heißt Jahwe. Wir singen Lieder über Jahwe. Gottes Name Jahwe. In den meisten Bibelübersetzungen steht da nur in großen Lettern Herr. Sein Name ist Jahwe. Aber auch das ist in Wirklichkeit kein Name. Im Hebräischen stehen da nur Konsonanten. Und diese Konsonanten sind angelehnt, eine Ableitung von einem Verb, Haya. Und dieses bedeutet wieder einfach nur sein. Da sein. Wenn wir also Lieder zu Jahwe singen, über Jahwe, dann singen wir über den Seienden. Der Gott, der da ist, der existiert, der lebt, der ist. Und er ist der Gott, der Abraham versprochen hat, ihn in ein weites Land, in ein neues Land zu führen. Er ist auch der Gott, der zu Abraham gesagt hat, ich werde dich zum Vater eines großen Volkes machen. Er ist der Gott, der Abraham und Sarah ein Kind geschenkt hat, einen Sohn geschenkt hat, als niemand mehr daran geglaubt hat. Er ist der Gott, der diesem Sohn, Isaak, die gleichen Zusagen gegeben hat wie seinem Vater. Er ist der Gott Isaaks, der zu Isaak gesagt hat, der ängstlich war und der zweifelnd war, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und er hat auch Isaaks Sohn, Jakob, die Zusagen wieder gemacht. Und hat auch zu ihm gesagt, ich bin mit dir, ich werde dich behüten und ich werde dich in das versprochene Land führen. Mose, Andrea, Martin, Erwin, ich bin der Gott, der sich schon als vertrauenswürdig, als mächtig, als treu erwiesen hat. Ich bin der Gott deiner Väter. Ich war deinen Vätern schon nahe. Ich bin der Gott, der dich hört, der dich sieht, der zu dir kommt, der dich retten will, der dich führen will in neues Land. Ich bin der, ich bin da. Ich will da sein in deinem Leben. Ich will dein Gott da, dein Gott sein. So bin ich. Dieser Gott bin ich. Als Mose in dieser Situation Gott begegnet, sagt Gott, hey, zieh deine Schuhe aus, du befindest dich auf heiligem Boden, denn da, wo Gott ist, da ist Heiligkeit. Und ja, wenn wir auf dein Leben gucken und auf mein Leben gucken, müssen wir sagen, da ist nicht unbedingt viel heiliger Boden. Unser Leben ist kein heiliges Boden. Das Schöne ist, dass wir wissen dürfen, Gott selbst ist nahe gekommen, um sauber zu machen, um zu heiligen durch Jesus am Kreuz. Damit es nichts mehr gibt, weshalb wir nahe kommen können, diesem Gott. Wir dürfen Gott nahe kommen, weil er nahe gekommen ist und nichts soll mehr davon abhalten, dass wir sagen, Gott, komm bitte hinein. An jedem Tag, bei jeder Herausforderung, bei jeder Frage, die du hast in diesem Jahr, darfst du sagen, Gott, bitte komm mir darin nahe. Zeige mir, antworte mir, helf mir, schenk mir Kraft. Zeige, wer du bist. Wer Gott sucht, wird seine Nähe finden. Selbst wenn er ihn schon mal vor die Tür gesetzt hat. Mein dritter Punkt lautet, wer Gottes Nähe findet, wird im Vertrauen leben. Wer Gottes Nähe findet, wird im Vertrauen leben. Du wirst niemanden heiraten, der dir völlig unbekannt ist. Hoffe ich zumindest. Aber vielleicht, wenn diese Person freundlich ist, noch ein bisschen attraktiv ist, sympathisch rüberkommt, dann wird aus einem anfänglichen, einfachen und schlichten Hallo irgendwann vielleicht auch mal, wir nehmen uns Zeit zum Kaffee trinken. Und es kommt zum ersten Date, zum ersten Kuss. Und irgendwann kommt es zu einem Antrag. Und du verbringst mit diesem Menschen den Rest deines Lebens. Du teilst das ganze Leben, weil du deinen besten Freund, deinen Ermutiger, Ratgeber, deine Stütze, deine große Liebe gefunden hast. Es gibt ein gesundes Misstrauen, was uns vorsichtig sein lässt. Und es gibt ein Misstrauen, das dich davon abhält, großartige Möglichkeiten zu ergreifen. Gott will alles dafür tun. Und Gott hat schon alles dafür getan, dass aus deinem Misstrauen ihm gegenüber, aus deinen Zweifeln, aus deinen Fragen, aus dem, was dich abhält, das zu leben, was er dir schenken möchte. Volles, starkes, tiefes Vertrauen zu machen. Gott möchte in eurer Beziehung aus Misstrauen tiefes, starkes Vertrauen machen. Denn nur wenn du ihm dein Vertrauen schenkst und nur da, wo du ihm Vertrauen schenkst, kann er auch zeigen, wer er ist. Und er kann nur das tun, was er tun kann. Da, wo wir ihm Vertrauen schenken. Als Jesus am Kreuz gestorben war, gab es diesen einen Jünger. Diesen einen Jünger, von dem es heißt, dass er plötzlich Zweifel hatte. Thomas. Thomas war derjenige, der auch mit Jesus unterwegs gewesen ist. Thomas war auch einer derjenigen, der sein volles Vertrauen auf diesen Jesus gesetzt hatte. Der gedacht hat, jetzt kommt endlich der Retter. Jetzt ändert sich endlich was. Jetzt ist es vielleicht möglich, wovon er spricht. Neues Leben, anderes Leben, Erfüllung. Auf Gottes Reich bricht an. Juhu. Und dann stirbt dieser Jesus am Kreuz. Und für Thomas war damit alles aus. Die Hoffnung war verpufft, dass irgendwas dran sein könnte. Und dann 3 Tage später kommen plötzlich seine Jüngerfreunde und sagen, hey Thomas, Jesus lebt. Und er konnte es nicht glauben. Er hatte gesehen, wie Jesus starb. Jesus war tot und damit war er weit weg für ihn. Das war nicht möglich, das konnte nicht sein, das kann ich nicht glauben. Und dann stand Jesus plötzlich mitten im Raum. Der auferstandene Jesus war da und sagte zu Thomas, Thomas, fass meine Wunden an. Du sollst spüren, dass es wahr ist. Und diese Berührung, die Thomas dann hatte mit Jesus, die sorgte dann in einem Augenblick dafür, dass Thomas' nächste Worte waren, mein Herr und mein Gott. Aus Zweifel und Misstrauen und verlorener Hoffnung, durch Nähe wurde tiefer Glaube, tiefes Bekenntnis, tiefes Vertrauen. Die Überlieferungen sagen, dass Thomas von da an für diesen Jesus lebte und sogar einen solchen Glauben hatte, dass er bereit war, sein Leben zu lassen für Gott. Er soll auf einer Missionsreise getötet worden sein. Er starb als Märtyrer. Glaube meint eben kein stumpfes Befolgen. Wir sind hier nicht, weil wir irgendwie etwas für wahr halten wollen und mal gucken, ob wir nette Lebensregeln finden. Glauben ist eine Beziehung. Glaube bedeutet, Beziehung zu leben. Und aus dieser Beziehung, aus dieser Nähe entsteht plötzlich Vertrauen. Und daraus resultiert ein vertrauendes Handeln, weil ich weiß, Gott ist da. Und wenn du hier sitzt und du spürst, dass Gott dir etwas aufs Herz gelegt hat, dass Gott dir vielleicht was wichtig gemacht hat, du hast die Sehnsucht nach Veränderung in deinem Leben, aber du kannst nicht so richtig glauben, dass das wirklich möglich sein soll. Ich sage dir, wenn du anfängst, die Nähe Gottes zu suchen und in seiner Nähe zu leben, wirst du Stück für Stück im Vertrauen wachsen, im Glauben wachsen. Warum? Weil da, wo wir ihn suchen, will er sich finden lassen. Da kommt er uns auch nah und er zeigt, wer er ist. Er zeigt, was er getan hat und er zeigt, was er noch tun will. Und er wird deinen Glauben wachsen lassen, sodass du bereit bist, einen Schritt zu tun. Mehr musst du ja gar nicht. Und dann suchst du wieder seine Nähe. Und vielleicht machst du dann noch einen Schritt. Und irgendwann noch einen Schritt. Und irgendwann stellst du fest, dass du plötzlich ganz nah dran bist an dem, was du vorher nie für möglich gehalten hast. Ich kann dir sofort ein paar Personen nennen, die ich persönlich kenne, die heute sagen würden, diesen Traum hatte ich vor 10 Jahren. Ich hätte nie geglaubt, dass das möglich ist, dass ich das könnte, dass das irgendwie machbar sein soll. Aber heute leben sie das. Und der einzige Grund, wie das zustande gekommen ist, ist, sie sind nah an Gott dran geblieben und er ist mit ihnen seinen Weg gegangen, mit seinen Möglichkeiten. Er durfte sie führen. Vielleicht sitzt du hier und es fällt dir schwer zu vertrauen, dich auf Gott einzulassen. Vielleicht fällt es dir schwer, die Nähe Gottes zu suchen, weil du enttäuscht bist von ihm. Weil du nicht verstehst, wie soll ich denn einem Gott vertrauen? Warum soll ich die Nähe an einen Gott beim Gott suchen, wie der sich, was hat er sich dabei gedacht, dass ich mit Krankheit leben muss, als Beispiel? Was hat er sich dabei gedacht, dass ich mit dieser Herausforderung umgehen muss? Und ich habe auf die meisten Krankheiten und auf die meisten schlimmen Dinge, die passieren, habe ich auch keine Antwort. Und ich bin da selber im Streit mit Gott. Ich verstehe es nicht. Aber ich stehe hier genauso und kann dir sagen, ich kenne Menschen, die im tiefsten Leid, in den schwersten Zeiten ihres Lebens, eben gerade die Nähe Gottes trotzdem gesucht haben und dadurch Frieden gefunden haben, neue Freude gefunden haben und Erfüllung gefunden haben. Gott hat sie nicht geheilt. Das tut er leider nicht immer so, wie wir das wollen und auch nicht so oft. Aber sie durften wieder Vertrauen finden. Denn wenn du anfängst, seine Nähe zu suchen, dann wirst du ihn finden. Und du wirst Stück für Stück im Glauben wieder wachsen. Wenn du anfängst, ihn zu suchen, dann findest du ihn plötzlich vielleicht in den lieben Menschen, die sich um dich bemühen. Wenn du anfängst, ihn zu suchen, dann findest du ihn in den Ärzten, die dich nicht aufgeben. Wenn du anfängst, ihn zu suchen, dann findest du ihn darin, dass du ja jeden Tag eine neue Chance hast, eine Möglichkeit besteht. Jeder neue Tag ist eine neue Möglichkeit. Du fängst ihn an zu suchen und du findest ihn vielleicht in den Dingen, die du ja noch tun darfst und tun kannst und wo er dich noch gebrauchen will. Du suchst ihn und du erlebst, dass er da ist, trotz allem anderen. Und da, wo wir nah an Gott dran sind, da kann er uns erinnern, wer er ist, da kann er uns ermutigen, da kann er uns führen und da kann er wirken, was nur er wirken kann. Und er wird zeigen, ich bin, der ich bin. Gott. Für das Jahr 2020 und für die Ziele, die du dir gesetzt hast, kannst du eine Entscheidung treffen. Du kannst sagen, ich will ihn suchen. Ich will ihn suchen in den Dingen, die mir schwierig sind. Ich will ihn suchen in den Dingen, die mir leicht sind. Ich will ihn suchen in den Dingen, die ich nicht verstehe. Ich will ihn mit hineinnehmen in das, was mein Leben betrifft. Wie kannst du das machen? Du kannst in der Bibel lesen. Gott wird dir darin nahe kommen. Das ist nicht einfach nur irgendwie ein Pflichtprogramm, das ist eine Chance, eine Möglichkeit, darin zu lesen. Du kannst dir Zeit zum Gebet nehmen. Du kannst Gottesdienst zu einer guten Routine machen. Nicht etwas, was aus Pflicht sein muss, sondern und wo du sitzt und nur Teil irgendwie hier zuschaust und konsumierst, sondern du kannst ja teilnehmen. Das, was hier gesagt wird, was hier gesungen wird, das kann ja etwas sein, was du zum Teil und mit deinem Leben in Verbindung bringst. Du kannst Lobpreis nutzen. Wenn wir Lieder singen, dann ist das ja nicht nur einfach fromme Karaoke, dann ist das ja eine Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu treten, sich nach ihm auszustrecken, ihn zu suchen, weil er sagt, ich wohne im Lobpreis, in der Anbetung, auch in der gesungenen Anbetung. Und wenn wir hier zum Beispiel einen Refrain oder irgendwas dreimal singen und die Leute sagen, warum singen wir das denn dreimal? Nun, weil es ein bisschen länger dauert, Dinge von hier nach hier zu kriegen. Und weil wir Dinge, die aus dem Herzen kommen sollen, gesungen werden sollen, auch manchmal ein bisschen länger brauchen. Wir können Gott finden. Wir können Nähe erleben mit Gott. Ein ganz praktisches Beispiel wird uns jetzt eine Person noch hier erzählen. Und dazu bitte ich Kerstin zunächst nach vorne.
Ja, ich habe mich gefragt, wie kriegen wir das noch greifbar? Und am liebsten hätte ich ja den Mose eingeladen und gesagt, kannst du dich hier vorne hinbegeben? Das geht nun aber nicht. Aber ich habe jemand eingeladen, damit wir es noch ein bisschen greifbar bekommen. Der kann auch schon mal nach vorn kommen. Das ist jemand, mit dem ich ziemlich nahe bin. Der fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit und ist schon länger mit Gott unterwegs. Der ist verheiratet. Der hat jede Menge Dinge, die ihm gut gefallen, wie zum Beispiel Saxophon oder seine Frau. Genau. Aber wir wollen natürlich nicht über sowas reden, lieber Uli. Schön, dass du da bist, sondern wir wollen über das reden, was wir gerade gehört haben. Du bist wie Mose schon lange mit Gott unterwegs. Und ich wollte dich fragen, wer war er für dich, als du ihn kennengelernt hast?
Also ich habe ihn allmählich kennengelernt, weil das Glauben an Gott, der Umgang mit Gott bei uns in der Familie selbstverständlich war. Das heißt, es war für mich immer irgendwie klar, Gott gibt's, mit dem kann man irgendwie auch reden. Und man geht halt in die Kirche, in den Gottesdienst. Ich habe aber dann so im Lauf der, als ich älter wurde, in der Teenie-Zeit auch gemerkt, irgendwie war da so ein Gefühl, Gott ist ganz schön anspruchsvoll. Irgendwas will er, ich kann es nicht genau fassen, aber es war nicht so eine, so eine unmittelbar vertraute Nähe da. Ein Beispiel, ich habe dann immer gehört in der Jugendgruppe und auch im Gottesdienst, man soll vom Glauben weitererzählen, man soll anderen etwas Anteil geben von dem, was man glaubt. Und das war für mich als Schüler dann ein riesengroßer Druck geworden. Ich bin dann fast jeden Morgen in die Schule gegangen und dachte, vielleicht gibt es heute eine Gelegenheit, jemandem was zu erzählen. Nun war ich auch nicht der offensivste Mensch und ist mir von daher auch schwer gefallen. Aber dann gab es viele, viele Tage, wo ich dann hinterher dachte, ja, heute wieder nicht und heute wieder nicht. Und dachte, okay, dann ist Gott ganz schön unzufrieden und runzelt die Stirn. Das gehörte auch so ein Stück zu meiner Vorstellung von Gott.
Okay, danke schön. Du bist ja schon lange jetzt mit Gott unterwegs, wenn ich das so auf die Zahlen oder auf die Zeit sehe. War das für dich so eine gleichmäßige Sache, die so ganz schön ebenmäßig sich durchgezogen hat? Oder gab es da auch mal eine Sendepause zwischen dir und ihm oder vielleicht irgendein Highlight?
Also ich bin eigentlich ein gleichmäßiger und stetiger Mensch und so eine richtige Sendepause gab es nie, Phasen der Langeweile schon irgendwie, aber es gab dann schon auch so Knotenpunkte, wo mir dann plötzlich etwas Neues aufgegangen ist. Das war auch so im Alter zwischen, sage ich mal, 16 und 24. Ich erzähle mal ganz kurz ein paar Beispiele. Eins war kurioserweise in der Schule, in so einem ganz öden Klassenraum. Wir hatten uns mit dem Alten Testament beschäftigt und ich bin plötzlich einem Bibeltext begegnet aus dem Propheten Hosea, den hatte ich überhaupt nie gelesen, kannte ich überhaupt nicht. Und da war ein derartig warmherziges und fast menschliches Bild von Gott, dass ich dachte, wenn Gott so ist, das ist total verrückt, eine ganz andere Dimension. Das wurde dann später bestätigt, als ich so ein kleines Büchlein über die Bibel in die Hand bekam, wo auch gezeigt wurde, wie Gott eigentlich sehr menschlich auf seine Leute eingeht. Und das war nicht mehr dieser anspruchsvolle Gott. Dann habe ich begonnen zu studieren und habe gemerkt, Gott hat wirklich ein dauerhaftes Interesse daran, mir zu sagen und zu zeigen, wie sehr er mich liebt. Da gab es immer wieder Signale, einen Hinweis von jemandem, der mich darauf angesprochen hat, dann irgendein anderes Erlebnis. Und ich dachte, der lässt nicht locker. Der will, dass mein Bild sich verändert, dass es die tiefe Liebe bei mir wirklich auch tief sackt. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass Gott es mir nicht nur einmal mich darüber informiert hat, sondern immer wieder etwas dran gesetzt hat, mir das zu zeigen.
Cool. Trotzdem hast du eben kurz was von Langeweile erzählt. Das kennst du also, obwohl du ja so ein Bibelfan bist, auch, dass das dann mal kurz Langeweile ist. Wie überlebst du sowas?
Einfach weitermachen. Also für mich hat es sich als hilfreich erwiesen, Routinen in meinem Leben, auch in meinem Glaubensleben zu haben. Und da merke ich, dass an vielen Stellen sich das nicht so richtig füllt. Dann stelle ich Gott sozusagen ein Gefäß bereit. Beispielsweise versuche ich jeden Tag einen Psalm zu beten. Und das ist nicht so, dass ich jedes Mal sage, boah, mein Herz ist total erfüllt oder ich habe jetzt wieder was Neues von Gott begriffen. Aber es ist wie so ein Gefäß. Und ich weiß, wenn ich es ihm jeden Tag hinstelle, dann wird es auch wieder gefüllt werden. Und da braucht man schon ein bisschen Ausdauer. Auf der anderen Seite kenne ich dann auch wieder Zeiten, wo ich eine sehr große Nähe zu Gott erlebe, eine Intimität. Aber das sind Zeiten, die sich im Alltag nicht so sehr ereignen, sondern wenn ich eine besondere Zeit mir rausnehme. Also früher habe ich das öfter gemacht, einen stillen Tag, so 24 Stunden mal weggefahren im Einkehrhaus oder auch nur 6 Stunden mir vorgenommen, ich gehe jetzt in den Wald und gucke jetzt nicht nur Bäume, sondern spreche mit Gott. Und das waren sehr intensive Zeiten. Aber das ist abseits vom Alltag. Das passiert nicht so leicht in der Alltagsroutine.
Okay, Intimität hast du gerade eben schon erwähnt. Ist das für dich ein positives Wort zwischen Gott und dir? Und wo sagst du, wo erlebe ich das?
Ja, ich finde das sehr positiv, weil es gerade so etwas Besonderes ist, etwas Kostbares, was eben auch nicht jeden Tag passiert. Und wo ich das erlebe, ist gerade so, wie ich es berichtet habe, in Zeiten, wo ich auf keinen anderen reagieren muss. Man muss ja sonst im Alltag immer auf jeden reagieren, auch wenn es angenehme Menschen sind, so wie zu Hause bei dir oder so. Aber trotzdem, man reagiert oder man guckt so, was ist jetzt, also ich bin in einem Kontext. Und wenn ich mir Zeit mit Gott alleine nehme, dann muss ich erstmal auf nichts reagieren und kann warten, was passiert. Und das ist für mich so eine Intimitätszeit.
Danke. Meine letzte Frage an dich wäre, hast du vielleicht so ein, zwei praktische Tipps, wo du sagst, das hat bei mir funktioniert, könnt ihr ruhig auch mal machen?
Tipps, um Gott kennenzulernen.
Ja, oder um in der Nähe zu wachsen, sodass man merkt, das tut mir gut, das fördert Nähe. So ähnlich wie Restaurantbesuch für Verliebte.
Ein Tipp wäre, sich mit Jesus beschäftigen, Jesus studieren in Anführungszeichen, denn er ist ja die zuverlässigste Wiedergabe von Gott. Gott kann man sich unheimlich unterschiedlich vorstellen und auch wenn ich die Bibel von A bis Z durchlesen würde, gibt es sehr viele unterschiedliche Facetten von Gott, aber bei Jesus ist es klar und eindeutig. Also deswegen wäre mein Tipp, sich vielleicht mal so ein Jesus-Projekt vorzunehmen für die nächsten 2 Tage oder Wochen oder Monate oder fürs ganze Jahr, immer wieder sich mit Jesus zu beschäftigen in der Bibel. Ich glaube, das schafft eine sehr große Nähe zu Gott. Und ein anderer Tipp wäre, anknüpfend an das, was ich gesagt habe, Qualitätszeit sich zu nehmen. Nicht erwarten, dass es nur im Alltag passiert, so nebenbei, sondern Qualitätszeit sich rauszuschneiden und das Gott hinzuhalten. Ich glaube, dadurch entsteht auch Nähe und man kann dann Gott besser kennenlernen, weil es oft sein kann, dass er darauf reagiert. Ich habe auch so stille Tage erlebt, wo gar nichts Großes passiert ist. Und da muss man es dann nach einer Weile nochmal versuchen.
Vielen Dank fürs Teilen und für die Ehrlichkeit und mal gucken, was jeder von uns umsetzt.
Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und in diesem Gebet möchte ich dich ermutigen und ich möchte dich herausfordern, eine Entscheidung zu treffen. Weil ich glaube, dass das gut ist, immer wieder bewusst auch eine Entscheidung zu treffen für die guten Dinge unseres Lebens. Und gerade zu Beginn eines Jahres. Ich möchte dich herausfordern, dich dazu zu entscheiden, Gott zu suchen. Gott zu suchen vielleicht zum allerersten Mal oder wieder ganz neu. In einem Teil, in einem Lebensbereich deines Lebens oder für dein ganzes Leben. Und ich bin davon überzeugt, dass umso mehr wir ihn suchen, umso mehr werden wir entdecken und finden und erleben. Aber wenn du skeptisch bist und vielleicht nicht genauso weißt, wie du es tun sollst, dann ist es ein ganz einfaches Gebet, nämlich einfach zu sagen, Gott, bitte zeig dich mir. Komm in mein Leben. Und ich glaube, dass er darauf antworten wird. Ich lade euch ein, dass wir die Augen zumachen und dass ihr für euch einen kurzen Moment nehmt und das selber mit euch bewegt. Und dann würde ich euch bewusst fragen, wer denn für sich entscheiden möchte, Gott neu zu suchen oder das erste Mal zu suchen. Und dann würde ich gerne dafür beten, dass Gott dir nahe kommt. Ja, großer Gott, in deinem Wort leben und lesen wir so viele tolle Zusagen für das Leben, für das, wer du bist. Wir kommen hier Sonntag für Sonntag zusammen und beten dich an, singen dir Lieder, hören auf das, was du für unser Leben zu sagen hast. Und es wäre so schade, wenn das Theorie bleibt. Du hast gesagt, du willst in unser Leben kommen. Du willst in unserem Leben zeigen, wer du bist und was du tun willst und kannst. Du willst uns klar machen, was du für uns empfindest und welches Leben du für uns bereithältst. Und das Einzige, was du dafür von uns verlangst, ist, dass wir den Mut haben, dich hineinzulassen. Dass wir den Mut haben, dich zu suchen, dir nahe zu kommen. Damit wir das können, dafür hast du alles getan. Auch das müssen wir nur annehmen. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut schenkst, in unserem Alltag nach dir zu suchen, damit wir neues und anderes Leben finden, was du bereithältst. Dass wir erleben, wie du hörst, siehst, kommst, rettest und führst. Und ich frage dich, der du jetzt hier sitzt, am Sonntagmorgen, möchtest du Gott suchen und finden? Zum ersten Mal oder wieder ganz neu? In einem ganz bestimmten Bereich, in einer ganz bestimmten Frage oder ganz allgemein für dein Leben? So, heb jetzt deine Hand. Vielen Dank. Jesus, das waren einige Menschen, die ihre Hand gehoben haben, sich ausgestreckt haben nach dir, die wissen wollen, wer du bist, was du bereithältst, was deine Meinung ist, was dein Wille ist, die deine Hilfe brauchen, die Antworten suchen, die Führung sich wünschen. Und wir können nur hier sein und dich bitten, dass du dich ihnen zeigst, dass du sprichst, dass du hineinkommst, dass du da bist in ihrem Leben. Wir glauben das und wir rufen das auch in deinem Namen aus. Herr, schenk uns die Erfahrung, wie du uns berührst und damit Glauben schenkst. Amen.